Wir wollen über den Wald sprechen. Wir hatten ja in diesem Jahr in einem großen Ausmaß auch Waldbrände bei uns in Deutschland, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt im Harz, wie ich es zumindest bisher nur aus anderen Ländern kannte, zum Beispiel Portugal oder Griechenland. Ist das was, wo wir uns bei uns hier in der Region jetzt dran gewöhnen müssen?
Wenn es nach dem großen Guru geht, der in Deutschland Waldbrandökonomie macht, Professor Georg Goldammer, der sagt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir Feuer haben, die wir nicht mehr löschen können. Der Professor ist jemand, der nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch da dranhängt und in der Weltgeschichte rumreist, vor Ort ist als Feuerwehrmann auch sich mit der Thematik beschäftigt, und aufgrund des globalen Klimawandels ist das eine Aussage, die ganz erschreckend ist, aber zu 99,9% meiner tiefsten Überzeugung nach auch stimmt.
Es entsteht ja so ein bisschen ein Dilemma bei uns in den Wäldern, was leider auch die Waldbrandgefahr fördert, nämlich Totholz, was ja auf der einen Seite im Wald benötigt wird, aber auf der anderen Seite eben auch wie Streichhölzer wirken kann. Können Sie uns das einmal so ein bisschen erklären?
Nun bin ich kein ausgebildeter Förster, sondern nur jemand, der sich sehr, sehr intensiv mit Wald beschäftigt. Aber es gibt zwei unterschiedliche Sichtweisen. Die eine ist, dass wir als Naturfreunde, als Umweltschützer uns ganz lange darum bemüht haben, dass der Wald nicht mehr praktisch quadratisch gut ist, wie Rittersport, ordentlich aufgeräumt, sondern dass man endlich dazu übergeht, auch im Rahmen der Artenvielfalt Totholz stehen lässt. Unheimlich wichtig, damit sich dort Biotope bilden können für Pflanzen, für Insekten, für Pilze, für alles, was im Wald so kreucht und fleucht. Dieses Bewusstsein ist in die Forstwirtschaft eingekehrt, weg von der reinen, das muss aufsehen, wie aufgeräumt, hin dahin, dass man Totholz stehen lässt, weil man den ökologischen Nutzen erkannt hat. Punkt. Ausrufungszeichen. Jetzt kommt die andere Geschichte. Natürlich ist totes Holz im Wald in Situationen, wie wir sie jetzt die letzten 4 Jahre erlebt haben, wo es nicht regnet oder kaum regnet, die Niederschlagszahlen im Vergleich zu den 90er Jahren extrem zurückgegangen sind, natürlich sowas wie Anmachholz zu Hause vorm Kachelofen. Das ist ein Dilemma. Aber es ist ja nicht nur das Totholz. Wir erleben ja auch gerade, dass die, das muss man allerdings dazu sagen, von Menschen gemachte Monokultur des Fichtenwaldes nach dem Zweiten Weltkrieg, Krieg verloren, Briten wollten Reparationszahlungen haben, wurden massiv hier unsere Wälder abgeholzt als Reparationszahlung, und dafür wurde, damit der Boden nicht ausdörrt, Fichte gepflanzt. Erstmal sinnvoll, was anderes hatte man nicht. Nun ist das dummerweise eine Monokultur, und wie das immer so ist, wenn etwas Mono ist, ist das sehr anfällig. Und bedingt durch die hohe Trockenheit hat der Borkenkäfer da richtig reingerömert. Und es gibt nicht wenige Forstleute, die sagen, dass Fichtenbestände sich hier demnächst im Weserbergland erledigt haben. Das ist ein Problem, weil natürlich auch das Holz gar nicht so schnell rausgeschlagen werden kann, wie es der Borkenkäfer sozusagen als Käferholz produziert. Das kann man sehen, es gibt immer noch riesige Boulder, die an den Wegen liegen. Das ist ein großes Problem. Das ist aber menschengemacht, muss man dazu sagen, was nichts daran ändert, dass es natürlich ganz wunderbares Brennholz ist. Und dann gibt es noch ein anderes Problem, dass die Forstwirtschaften ja dazu übergegangen sind, wie überall in der Wirtschaft, Personal durch große Maschinen zu ersetzen. Wer schon mal im Wald war und diese riesigen Harvester gesehen hat, die mit ihren Hydraulikerben reingreifen, in 20 Meter Entfernung einen Baum schnappen, den absägen, einmal durchrallern und alle Äste sind ab, sind irre schwer und verdichten ganz fürchterlich den Boden. Ökologisch eine Katastrophe, wirtschaftlich rein mit dem Ding, ratzfatz, und das Holz ist draußen. So, und um das zu verhindern, wird in vielen Forsten eben der Weg gemacht, dass die abgeschnittenen Äste, die kleinen, die man sowieso nicht braucht, vor die Räder der Harvester gelegt werden. Damit verhindert man, dass diese schweren Maschinen so tief einsacken. Ökologisch sehr sinnvoll, ist auch gleich wieder Totholz, was sich sehr schnell zersetzen kann, wenn es genug Regen gibt, das gehört ja dazu, damit dann auch die entsprechenden Pilze und Bakterien zuschlagen können. Und dieses Holz liegt nun auch da. So, das heißt, wir stecken in einem Dilemma drin zwischen Artenvielfalt und Brennholz.
Wenn wir dann dieses Risiko von Waldbränden haben, wie können wir damit denn in Zukunft umgehen? Da spielt ja auch die Ausstattung der Feuerwehr eine große Rolle, die ja hier vor Ort gar nicht unbedingt darauf vorbereitet ist.
Wenn der geneigte Zuhörer sich daran erinnert, was in der DWZ gestanden hat, als es, ich glaube im April oder Mai war es, auf 250 Quadratmetern auf der Großbergler Riepenseite gebrannt hat, da war die Feuerwehr schon ganz schön in Trouble, um das in den Griff zu kriegen. Jetzt muss man sich vorstellen, das sind 250 Quadratmeter gewesen, von mir aus vielleicht auch 300, also noch nicht mal ein Hektar. Wir haben alleine durch den Borkenkäfer an die 300.000 Hektar Wald, der plattiert worden ist. Wo jetzt auch noch nach wie vor viel trockenes Holz ist, wo bei weitem noch nicht aufgeforstet worden ist und wo trockenes Material auf der Erde liegt. Verbunden mit einer globalen Erderwärmung, mit einer Durchschnittstemperatur, die höher ist, mit Niederschlägen, die wir dieses Jahr im Millimeterbereich wirklich in Schnapsgläsern abmessen können, was über die Sommermonate gefallen ist. Ich weiß nicht, wie die Jungs von der Feuerwehr das in den Griff kriegen können, zumal ja auch die Politik auf Bundesebene, zumindest wenn man den Veröffentlichungen der Presse glauben darf, ungefähr 5 Milliarden bundesweit am Katastrophenschutz einsparen will. Und das betrifft natürlich ganz stark die Feuerwehren, das betrifft das THW. Was das heißt, möchten wir gerne, und dazu lade ich nochmal alle ein, im Rahmen dieser Umwelttage, am Freitag um 18.30 Uhr in der Aula des AEGs diskutieren mit ganz vielen Feuerleuten, die sich angemeldet haben, Waldbrände im Klimawandel.
Wir haben auch über die Feuerwehren gesprochen, über die Schwierigkeiten beim Löschen. Da spielt das geringe Grundwasser oder niedrige Grundwasser ja sicherlich auch eine Rolle, oder?
Wenn man jetzt mal in Hameln bleibt und geht zum Hausberg auf die Riepenseite, dann wird man sehen, dass die Riepenteiche trocken liegen. Der oberste hat noch, Wasser kann man nicht sagen, das ist noch eine Güllepampe, die da drin ist oben. Die anderen Teiche liegen trocken, auch die Riepenquelle liegt trocken. Ich bin jetzt 62 Jahre alt, habe es aber in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Die Riepenteiche sind schon die letzten 4 Jahre immer ausgetrocknet, aber dass auch die Riepenquelle trockengelegen hat, die ganz wichtig ist natürlich auch für die Bewässerung des Bereichs, den Riepenbach mitspeist. Eine Konsequenz davon ist, dass wir Generationen von Fröschen, Kröten, Molchen verloren haben, weil die sind während der Brutzeit und Entwicklungsphase trockengelegen und damit ist dort Feierabend. Wer nächstes Jahr dort noch eine Kröte findet, das ist eine alte Oma oder ein alter Opa oder das ist jemand, der von weit zugereist ist. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das, was im Wald so vor sich geht. Eine Buche, die so ein 60, 70 Zentimeter Durchmesser hat, braucht am Tag im Sommer um die 400 Liter Wasser. Punkt. Muss man sich mal so vorstellen. 40, 10 Liter Eimer, mal so eben ein Baum am Tag. Und dann stellt man fest, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, weil da stehen ganz viele von den Dingern rum. Also da geht unheimlich viel raus, was verdampft wird, nötig aber, um CO2 zu binden, Sauerstoff zu produzieren und die Wurzeln wiederum mit Nährstoffen zu versorgen, was nun bei allen Bäumen nicht hingehauen hat. Die Fichten haben kein Wasser gekriegt, deshalb waren sie so empfindlich für den Borkenkäfer, der sich sehr darüber gefreut hat. Die Buchen sind jetzt auch in einem Zeitpunkt, wo es ihnen gar nicht mehr gut geht. Wenn wir noch so einen trockenen Sommer kriegen, wird das ganz spannend, was dann passiert. Und eine Folge davon ist ja, dass die mittlerweile auch anfangen, dicke Äste abzuschmeißen, weil sie sie nicht gebrauchen können für die Photosynthese, für die Erhaltung des eigenen Baumes. So, Trinkwasser geht nach unten. Wir haben letztes Jahr und vorletztes Jahr schon gehabt, dass im Bereich Lauenau Trinkwasser Löschwagen vorgefahren sind und man sich wie in einem Entwicklungsland seine 50 Liter im Eimer oder im Kanister abholen konnte. Die Landwirte klagen darüber und es gibt ja auch Überlegungen innerhalb der Landwirtschaft, was baue ich denn in 4, 5 Jahren hier noch an, wenn die Trockenheit so bleibt. Bei der Bundeswehr wird daran geforscht. Es gibt da Gerüchte, dass es Prognosen gibt, dass die Weser in 5 Jahren trocken liegt. Das ist alles ganz fürchterlich, ganz grausam. Also, und dann stellt sich die spannende Frage, wie lösche ich denn dann noch? So, und wo hole ich denn im Wald Wasser her? Die Teiche liegen trocken, die Weser ist dröge, die Hamel guckt stellenweise auch nur noch wassermäßig an den kleinen Sandbänken, die da so im Uferbereich und im Flussbereich drin sind, raus hervor. Und das heißt ja letzten Endes, wir müssten im Grunde genommen kilometerweit über Schläuche in das Wasser da hochpumpen, aus Hydranten, beispielsweise zum Riepen aus Kleinberkel. Das geht, glaube ich, technisch irgendwann auch in einen Bereich rein, wo das nicht mehr funktioniert. Und wenn das richtig brennt und nicht nur 250 Quadratmeter brennen, sondern das hektarweise oder kilometerweise am Gange ist, ich glaube, dann braucht man da gar nicht drüber nachdenken. Und als eine Konsequenz aus dem Brockenbrand im Nationalpark Harz war in der DBZ in der letzten Woche ein kleiner Artikel, den ich total interessant fand, übertitelt mit Harz will eigenes Löschflugzeug. Der Landkreis Harz will bei der Bekämpfung von Brennen auf ein eigenes Löschflugzeug setzen. Also wir sind an einem Punkt, wo schon einzelne Landkreise sich Gedanken dazu machen. Dann kommen wir an einen anderen Punkt, ich sage nur Kommunalfinanzen. nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. Und die spannende Geschichte, die sich dann ja ergibt, ist, wo bitteschön sollen denn die Löschflugzeuge bei einer größeren Geschichte und einer weiter anhaltenden, sich verschärfenden Trockenheit, die ja von Klimaforschern so vorausgesagt wird, nur dass sich das im Moment gerade noch überschlägt. Also das, was wir in Prognosen hatten, wird ja übertroffen im negativen Sinne. Stellt sich dann die Frage, von wo sollen denn diese Löschbomber noch das Wasser holen? Eine ganz spannende Frage. Vielleicht muss man über völlig neue Wege nachdenken, völlig neue Methoden. Auf alle Fälle heißt das ganz klar eins. Die Jungs und Mädels von der Feuerwehr brauchen einen riesengroßen Schluck aus der Pulle. Sprich, da muss unheimlich Geld auf den Tisch gelegt werden.
Was dabei ja auch noch ein Punkt ist, du hast gerade das Stichwort Wurzeln schon angesprochen und was auch mit der Trockenheit zusammenhängt, es kann ja mittlerweile sogar im Boden brennen.
Wer letzte Woche oder vorletzte Woche den Artikel von Janssens Park gelesen hat, wo irgendwelche Idioten Brandstiftung betrieben haben, übrigens eine der Hauptbrandursachen hier in der Region, Brandstiftung von irgendwelchen Durchgeknallten, was anderes fällt mir doch nicht zu ein. Wenn es so trocken ist, wie es jetzt ist, und wir davon ausgehen, dass wir 1,8 bis 2 Meter tief buddeln müssen, um wieder an feuchte Erde zu kommen, also ein riesengroßes Loch machen, wo ich mich drin verstecken könnte nicht mal oben rausgucken, dann sind natürlich auch die Wurzeln im Trockenen. Und wenn es denn dann oben brennt, sei es aus Brandstiftung oder weil es halt ein richtiger Waldbrand ist, dann ist es natürlich auch schwierig, das zu löschen. Weil wenn es nach unten am Schwellen ist, weil es oben richtig heiß ist, dann hat man zwar vielleicht den Brand oben aus, aber husch, kaum dreht man sich um, plopp, und schon ist es wieder da. Unter Umständen dann noch durch angefacht durch Feuer. Das heißt, wir bräuchten im Grunde genommen, und das ist meine Kritik an euch hier bei Radioaktiv, wenn ich immer höre, wir kriegen schönes Wetter. Schönes Wetter heißt für uns eigentlich hier in der Region, es müsste aus Sicht des Waldes von heute bis Mitte Mai jeden Tag 24 Stunden ganz hutsche Piano regnen. Hutsche Piano, damit der Boden ganz langsam aufweichen kann und dann in der Lage ist, das Wasser aufzunehmen, damit nicht so ein Drama passiert wie an der A.
Das ist richtig, das werde ich mitnehmen für die Wetter, die ich in Zukunft ankündigen werde. Eine Frage da vielleicht noch, wenn man die überhaupt beantworten kann, gibt es denn vielleicht eine Möglichkeit, auch in unseren Wäldern umzuforsten, sage ich mal, um Waldbrandgefahr zu minimieren, oder kann man dazu gar keine verlässliche Prognose treffen?
Nochmal, ich bin kein Förster, aber eins ist ganz klar, Nadelbäume haben Harz, aus Harz wurde früher Öl gemacht, wurden die Lampen mitbetrieben, der Kienspan, da sind ätherische Öle drin, die brennen richtig gut. Deshalb sind Streichhölzer aus Fichtenholz, weil es einfach so schön brennt. Die Fichten erledigen sich hier, wir haben hier in Hameln vor Ort einen Förster, Carsten Bölz, der unheimlich rege ist, unheimlich viel macht und kein Forst. Mensch, den ich kenne, pflanzt noch Fichten. Natürlich kommen im Wald immer wieder Fichten durch. Das ist Naturverjüngung. Das ist ja auch normal. Die Fichten haben da gestanden. Die haben sich verbreitet über ihren Samen. Aber wir pflanzen ja hier jetzt hauptsächlich Laubbäume an, im großen Stil. Und Laubbäume sind erstmal, was das angeht, nicht so brandempfindlich. Wie sich das aber entwickelt, wenn es weiter so trocken wird oder gar noch trockener wird, das ist etwas, wo, glaube ich, keiner eine ernsthafte und verlässliche Aussage zu machen kann.
Du hattest vorhin schon auf eine Veranstaltung hingewiesen am Freitag unter dem Namen Waldbrände im Klimawandel in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums hier in Hameln. Um 18.30 Uhr geht's los und ihr habt ja auch die Feuerwehrleute angesprochen. Wie war denn deren Reaktion auf diese Veranstaltung?
Die Reaktion war so, dass wir von ursprünglich geplant der Fortmühle mit 30 Plätzen jetzt umziehen mussten und Stand vorgestern hatte ich 77 Anmeldungen. Der größte Teil davon Feuerwehrleute, die das natürlich brennend interessiert, weil sie ja in einer doppelten Situation drin stehen. Zum einen werden die Jungs auch nicht älter, werden nicht jünger. Wie ganz viele Vereine bricht der Nachwuchs weg. Das heißt, die Anforderungen werden höher. Wir haben im Landkreis ein paar bekloppte Brandstifter, die im Ostkreis, Salzhemdorf, Osterwald die Leute in Angst und Schrecken versetzt haben, die im Lachender Bereich mehrfach Feuer gelegt haben. Wir haben in Hameln welche gehabt, die an 7 Punkten auf 300 Meter versucht haben, den Wald anzustrecken. Gott sei Dank so dilettantisch, dass es nicht geklappt hat und sie sind ja auch erwischt worden. Das heißt, die Jungs stehen alle unter Strom. Die müssen ja nebenbei auch noch arbeiten. So, und dann wird man halt auf den Dörfern auch nervös. Und wenn dann nachts der Bewegungsmelder angeht und man wohnt im Bereich Osterwald, Salzhemmdorf, ist es jetzt der Igel oder ist es ein Bekloppter, der hier jetzt vielleicht gerade was macht? Insofern sind die ganz sensibilisiert, fühlen sich auch, ich hatte es schon gesagt, 5 Milliarden sollen eingekürzt werden, von der Politik ein Stück weit im Stich gelassen. Ich glaube, es ist auch ganz egal, welche Farbe da die entsprechende Regierung hat. Das geht an querbeet durch alle Politiker rein. Schöne Worte, ja, aber wenn es darum geht, das Geld auf den Tisch zu legen, ist da keiner zu bereit, was zu machen. Insofern sind die da ganz aktiv dabei, hatten sich auch groß angemeldet. Das finde ich ganz toll, weil man muss ja auch sich überlegen, was für Belastungen auf die zukommen. Also wenn das mal richtig am Brennen ist, ich habe vorhin schon auf den Professor verwiesen, das sind das ja manchmal 30 Meter hohe Feuerwellen, die da auf einen zugerast kommen, mit einer affenartigen Geschwindigkeit, mit einer Hitze. Und dann steht man da als Feuerwehrmann irgendwie und ich weiß nicht, bei 40 Grad irgendwie zu arbeiten ist nicht ganz lustig, mal abgesehen davon, dass auch bei 40 Grad unser Gehirn anfängt, dann langsam mal zu gelieren und dann ist irgendwann das Lebenslicht auch aus. Übrigens ein Effekt, den ganz viele noch nicht berücksichtigt haben, wenn wir über den Klimawandel reden, weil es reicht ja nicht, eine Klimaanlage anzuschmeißen und sich abzukühlen, wenn es draußen so warm ist. Unser Gehirn ist nun mal aus Eiweiß größtenteils und das geliert dann irgendwann. Kennt jeder, der mal Eier gekocht hat. Also die Jungs stehen da unter extremen Anforderungen. Auch wenn es nur Bodenbrände sind oder Grasbrände, die gehen zwar schnell durch, aber haben auch eine hohe Temperatur. Und Feuerwehrleute stehen auf der Matte. Ich lade alle ganz herzlich ein, kommen Sie am Freitag hin. Das wird eine ganz spannende Diskussion werden, sicherlich auch sehr hitzig. Aber es geht letzten Endes hier ein Stück weit auch um die Möglichkeit, was ist, wenn ich denn an Waldrändern wohne? Es ist ja sehr begehrt, sich im Waldrandbereich niederzulassen, da sein Haus zu bauen. Was ist denn, wenn so eine Feuerwalze kommt? Wir haben es alle im Fernsehen gesehen, es kann keiner sagen, dass er es nicht weiß. Wir haben die Bilder gesehen aus Australien, wir haben die Bilder gesehen aus Amerika. Wir verdrängen die großen Brände, die pausenlos in der Taiga am Schwellen sind, die großen Waldbrände, die in Brasilien und den angrenzenden Ländern im Amazonasbecken am Toben sind. Es kommt näher, die Einschläge kommen näher und das wird für uns alle auch Konsequenzen haben. Und deshalb kann ich eines nicht verstehen und das wäre meine allergrößte Bitte an die Politik, endlich das sinnlose Rauchen im Wald zu verbieten.
Ihr als Schutzgemeinschaft Deutscher Wald setzt euch ja auch dafür ein, den Wald zu schützen. Was konkret heißt das? Was kann man überhaupt tun, um den Wald aktiv zu schützen? Außer zum Beispiel nicht rauchen im Wald. Das ist ja schon mal eine Idee.
Das wäre schon mal eine sehr gute Idee. Eine andere gute Idee wäre, das, was man mit in den Wald hineinnimmt, nimmt man auch wieder mit hinaus. In Afrika heißt das beispielsweise, wenn man dort auf Fußsafari geht, leave only your footprints. Das wäre schon mal sehr schön. Ich erlebe das oft, wenn ich mit Kindern im Wald bin und mit Jugendlichen. Wo ist denn hier der Mülleimer? Und dann fliegt das Zeug durch die Gegend. Nein, man kann das auch wieder mit nach Hause nehmen. Wir machen ganz viel mit jungen Leuten, mit Kindern, mit Jugendlichen. Ich habe es eben schon gesagt. Wir gehen in den Wald. Wir versuchen, Zusammenhänge zu erklären. Wobei es nicht so wichtig ist, ob die jetzt erkennen können, ist das jetzt eine Eiche oder eine Esche. Das kann man natürlich sagen, dass das wichtig ist, aber viel wichtiger ist zu begreifen, wenn sie in den Wald gehen, dass das unmittelbare Auswirkungen auf sie selber hat. Wenn unser Wald kaputt geht, weil er verschiedene Faktoren ja hat. Er bindet ja zum einen mit seinen Wurzeln das Grundwasser. Geht der Wald kaputt, geht auch der Grundwasserspiegel runter und wird sich auch nicht nachhaltig erneuern. So, spätestens, wenn ich mal auf die Toilette gehe und mache ein großes Geschäft, habe ich ein Stück Wald in der Hand. Weil Papier ist Zellulose, Zellulose kommt aus dem Wald, ist Holz. Das geht oftmals verloren, wo wir überall mit Wald zu tun haben. Und natürlich auch, was heißt es denn, wenn die Bäume jetzt aufgrund der langen Trockenheit weniger Blätter ausbilden, kleinere Blätter ausbilden? Sie binden weniger CO2, sie produzieren weniger Sauerstoff. Dem Wald ist das egal, ob da ein Mensch zwischenrum kreucht. Für uns ist es aber nicht egal, ob wir den Wald in einer halbwegs intakten Art und Weise haben. Und da müssen wir unser Verhalten ändern und müssen da auch ein bisschen mehr investieren. Und sei es nur, dass wir auch mal rausgehen, wieder reingehen in den Wald, ihn uns angucken. Mal ganz nebenbei, hat eine unheimlich beruhigende Wirkung für all die Hektiker, die von einer SMS und dann von einem WhatsApp oder was auch immer es sein mag, zum nächsten Jetten flitzen, klingel hier, klingel da. Das ist ganz toll zum Runterfahren und macht nochmal deutlich, wie schön es ist, wenn man mal draußen ist, wenn man mal das Ding ausmacht und 2 Stunden lang einfach da nur sitzt und hört, wie irgendwelche Insekten durch die Gegend schwirren, wie die Vögel am Zwitschern sind und welche Vielfalt es an Vögeln auch gibt, wie viele unterschiedliche Stimmen man wahrnehmen kann. Und wir zumindest sind da ganz fest überzeugt, man schützt auch nur, was man kennen und lieben gelernt hat.
Wie ist es eigentlich, wir hatten jetzt letzte Woche Freitag bei uns im Programm eine Aktion auch aus Lüchte, da wurde quasi auf private Initiative ein kleines Waldstück angepflanzt am 3. Oktober, der ist ja nächste Woche, gibt es auch immer die Aktion Einheitsbuddeln, wo man Bäume pflanzen kann, hilft das auch und bietet ihr sowas auch an?
Also Einheitsbuddeln machen wir nicht, wir pflanzen das ganze Jahr über Bäume, wobei man dazu sagen muss, natürlich nur dann, wenn es auch Sinn macht, Bäume zu pflanzen. Das haben wir gemacht auf Kindergeburtstagen dieses Jahr, wo 5-, 6-jährige Kinder gesagt haben, wir möchten Bäumchen pflanzen. Dann haben wir mit kleinen Kindern 5 oder 6 Bäumchen gepflanzt. So, und die auch begossen und das war dann ihr eigenes Ding. Wir haben es mit Schülergruppen gemacht, wir haben es mit Vereinen gemacht, bis zu einem Zeitpunkt, wo man sagen musste, jetzt zu pflanzen lohnt sich nicht mehr. Wir haben am 25. April zum Tag des Baumes mit 250 Vorschulkindern auf dem Finkenborn oben eine riesengroße Waldsause gemacht und Bäume gepflanzt. Und wir werden dieses Jahr noch, wenn Carsten Bölz über die entsprechenden Setzlinge verfügt, einen Peace Forest gründen. Oben im Riepen-Finkenborn-Bereich mit der ukrainischen Community, die hier in Hameln ist. Das war ein Herzensanliegen von denen, sich über den Weg bei der Hamelner Bevölkerung zu bedanken. Und dann haben wir noch eine weitere große Pflanzaktion vor. Gewerkschaftsarbeit muss Spaß machen, hieß es zu meiner Zeit, als ich noch aktiver Funktionär im Betrieb war. Und es muss nicht nur Spaß machen, es muss auch nachhaltig sein. Und deshalb werden wir im Laufe des Spätherbstes auch nochmal von der IG Metall in Hameln eine Aktion machen und werden dort Eichen pflanzen im größeren Stil. Hameln pflanzt rot. Ich finde, das ist für eine Gewerkschaft auch ein tolles Motto. Und Peace Forest für eine ukrainische Community finde ich auch ganz toll. Und jedes Mal verbunden auch mit einer großen Party hinterher, zu der wir dann auch die Bevölkerung einladen werden.
Dann zum Abschluss noch, die Leute, die uns jetzt gerade im Radio hören, können ja auch vorbeikommen, heute Dienstag oder auch Mittwoch, Donnerstag, Freitag hier bei den Umwelttagen Weserbergland. Ihr habt auch einen Stand von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Was kann man hier bei euch erfahren? Was erlebt man bei euch am Stand?
Was kann man erfahren? Man kann Gespräche führen, beispielsweise mit mir. Man kann sich wunderbar mit mir streiten darüber, was man machen soll oder was man besser sein lassen soll. Wir haben ein bisschen Infomaterial da. Wir haben mal ein paar Nachhaltigkeitsberichte da zum Zustand der Wälder auf Bundesebene. Und wir können gemeinsame Aktionen planen. Das würde ich ganz wichtig finden, wenn man kommt und sagt, hier, wir haben demnächst irgendwie ein Firmenjubiläum, wir möchten was machen, aber nicht die sinnlose Betrinkerparty in der Firma, sondern wir wollen was Sinnvolles machen. Wir könnten beispielsweise uns vorstellen, wir machen eine Pflanzaktion. Oder wir machen mal eine Nachtwanderung durch den Wald, um den mal anders zu erleben. Da kann man auch dann hinterher noch einen leckeren Glühwein trinken. Solche Geschichten können wir hier ganz konkret verabreden. Und ansonsten lade ich alle ein, die das hören, erstmal Freitagabend 18.30 Uhr. Und ansonsten gerne hier vorbeikommen, weil wir sind ja nicht alleine, hier sind ja auch noch ein paar andere tolle Geschichten, wo es um Umwelt und Nachhaltigkeit geht.